Es ist sehr interessant, wenn ich zum Gottesdienst gehe und predigen darf, dann achte ich nochmal ganz besonders auf die Lieder. Ich weiß nicht, wem von den Predigern geht es so ähnlich, wahrscheinlich einigen. Und auch heute ist es so, dass die Lieder wirklich sehr gut passen. Und wir haben gerade gesungen, dass wenn die Meere toben, Stürme wehen, werde ich mit dir übers Wasser gehen. Es ist interessant, dass uns als Kinder Gottes diese Stürme nicht aus der Ruhe bringen können sollten. Und das hat etwas damit zu tun, was wir auch heute in der Predigt hören werden. Und es ist wichtig, dass wir ruhig werden, damit Gott zu uns reden kann. Es ist Samstagabend. Ein 23-jähriger Schauspieler und Stuntman, wir nennen ihn Samuel, hat soeben eine Wette abgeschlossen. Samuel ist jung, Samuel ist fit, Samuel ist durchtrainiert. Er hat eine extrem gute Körperbeherrschung. Er hat eine so gute Körperbeherrschung, dass er es schafft, mit Sprungfedern unter seinen Füßen über fahrende Autos zu springen. Ich weiß nicht, wer von euch hat das schon mal gemacht? Über ein fahrendes Auto gesprungen? Samuel kann das. Und wisst ihr, das Auto fährt an, er hat Sprungfedern unter seinen Füßen, springt über das Auto drüber. Aber er macht das nicht einfach so, sondern er macht im Sprung ein Salto. Diese Wette hat Samuel live im Fernsehen abgeschlossen. Und er schafft es tatsächlich, über die ersten zwei von drei Autos, die auf ihn zugefahren kommen, mit einem Salto rüberzuspringen. Das vierte Auto wird von seinem eigenen Vater gesteuert. Und das Auto fährt an, Samuel nimmt Anlauf mit seinen Sprungfedern, springt ab und dann läuft es so, wie es nicht laufen sollte. Es läuft so, wie er es nicht geplant hat. Er stößt mit seinem Kopf gegen die Kante des Autodaches, verliert seine Kontrolle und stürzt auf den Boden. Seit 5314 Tagen ist Samuel Koch nun gelähmt, an den Rollstuhl gebunden, und seit 5314 Tagen hat Samuel Koch seinen Körper nicht mehr vollständig unter Kontrolle. Es war im Dezember 2010, es war ein Tag, ein Ereignis, eine Wette, die sein Leben grundlegend verändert hat. Auch du und ich, wir haben vielleicht in unserem Leben Dinge oder Ereignisse erlebt, die unser Leben grundlegend verändert haben. Es sind schöne Dinge, zum Beispiel unsere Hochzeit. Unsere Hochzeit hat unser Leben komplett verändert. Oder die Geburt eines Kindes. Oder vielleicht die Beförderung in deinem Beruf. Sie hat dein Leben verändert, aber es war schön. Aber vielleicht hast du schon Dinge in deinem Leben erlebt, die schwer waren, die dich auch nachhaltig verändert haben. Vielleicht eine schwerwiegende Erkrankung. Vielleicht hast du den Tod eines lieben Menschen miterleben müssen, diesen Menschen begleiten dürfen. Vielleicht hat ein Unfall, ein schwerer Unfall, dein Leben tiefgehend verändert. Es muss nicht immer ein Ereignis sein, das dein Leben verändert. Manchmal ist es auch einfach eine Wahrheit, die dein Leben verändert oder die Veränderung in deinem Leben herbeiführt. Manchmal ist es eine Wahrheit, dass wenn du am Morgen oder am Abend auf die Waage steigst und das Ergebnis siehst, dann ist es eine Wahrheit, die dir ins Gesicht springt. Und manche verändern aufgrund dieser Wahrheit ihren Lebensstil. Andere gucken einfach weg. Es ist die Wahrheit, wenn du deine Klassenarbeit oder deine Klausur wiederbekommst, das Heft aufschlägst und dort steht eine Note. Und diese Wahrheit, die dort steht, die kann dein Leben auch verändern, indem du vielleicht eine Entscheidung triffst. Es ist vielleicht auch die Wahrheit, dass du im Durchschnitt nur noch 13.140 Tage zu leben hast. Der Durchschnittsdeutsche ist 44 und die Lebenserwartung liegt durchschnittlich bei 80, sodass jeder von uns im Durchschnitt nur noch knapp über 13.000 Tage zu leben hat. Und auch heute möchten wir darüber sprechen, dass eine Wahrheit Leben verändert. Und von dieser Wahrheit, von der Paulus in seinem Brief an die Kolosser schreibt, haben wir bereits in den letzten Wochen einiges hier im Gottesdienst gehört. Und Paulus schreibt diesen Brief an die heiligen und treuen Brüder in Christus. In Kapitel 1, Vers 2. Und im Verlauf der ersten Zeilen merken wir, dass diese Christen in Kolossä nicht heilig und treu sind, weil sie sowas Tolles leisten, sondern in den ersten Zeilen stellt sich heraus, dass dieser Erfolg nicht dem Menschen anzurechnen ist, als Heilige angesprochen zu werden, sondern dass das Geheimnis darin liegt, dass jedes Kind Gottes in Christus ist und Christus ist in mir, Kapitel 1, 27. Und wir haben auch zu Beginn, ganz am Anfang gesungen, in Christus allein ist all mein Heil. Gott selbst hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus aus der Herrschaft der Finsternis errettet und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er schenkt uns Erlösung durch sein Blut und Vergebung von Schuld und Sünde. Kolosser 1, 13 und 14. Du und ich, wir beide, wir können dieses Geschenk, was Jesus uns gibt, im Glauben annehmen. Aber wir können von uns aus nichts hinzutun. Alles, was wir hinzutun könnten, würde nicht der Herrlichkeit oder Heiligkeit entsprechen, die Gott von uns eigentlich fordert. Das, was Gott von uns fordert, das schaffen wir nicht zu erfüllen, weil Gott heilig und vollkommen ist und wir Menschen es von uns aus nicht schaffen könnten. Römer 3, 23. Als Menschen sind wir in Sünde geboren. Als Menschen sind wir getrennt von Gott, dem Tod geweiht. Doch Gott hat Jesus auf diese Erde gesandt, damit er am Kreuz für meine Schuld und für meine Sünde stirbt. Und durch unseren Glauben an Jesus Christus werden wir zum Leben auferweckt. Das lesen wir in Kolosser Kapitel 2, Vers 12. Durch Jesus Christus bin ich jetzt in meiner Stellung als Christ vor Gott heilig und gerecht. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn du dieses Geschenk von Jesus für dich persönlich angenommen hast und Gott schaut auf dich, dann sieht er in dir einen heiligen und gerechten Menschen. Dann sieht er in dir sein Kind, weil Jesus Christus in dir wohnt. Und in der Gemeinde in Kolossä gab es Menschen, die versucht haben, etwas zu dieser Lehre von Jesus hinzuzufügen. Sie haben zum Beispiel gesagt, das stimmt schon, aber du musst noch tiefer gehende Erkenntnisse, Erleuchtungen und Offenbarungen haben, damit du wirklich zu Jesus gehörst. Damit du gut genug bist für Gott. Und da gab es auch andere, die gesagt haben, du musst das jüdische Gesetz einhalten. Du musst diese und jene Regel einhalten, dann bist du gut genug für Gott. Und Paulus widerspricht dem vehement und sagt, Christus alleine genügt. Christus alleine ist genug. Und es ist eine befreiende Wahrheit, dass wir heilig und gerecht vor Gott stehen können. Nicht, weil wir Festtage einhalten, nicht, weil wir besondere Eingebungen haben oder Offenbarungen haben als Kinder Gottes. Nicht, weil wir irgendwelche Regeln befolgen, sondern weil Jesus Christus dort am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünde, für mein Versagen gestorben ist. Weil ich es im Glauben angenommen habe und weil Christus jetzt in mir lebt. Und Paulus hätte diesen Brief eigentlich nach den ersten beiden Kapiteln beenden können. Er hat es aber nicht getan, weil diese Wahrheit, dieses Geheimnis, was jetzt offenbart ist, diese Stellung, die ich jetzt in Christus habe, sie hat Auswirkungen auf mein Leben. Und das, was Paulus den Kolossern geschrieben hat, ist eine Wahrheit, die das Leben eines jeden verändert, der Jesus Christus nachfolgt. Und deswegen hat Paulus weitergeschrieben. Deswegen hat Paulus Kapitel 3 und Kapitel 4 geschrieben. Und bereits in Kapitel 1 weist er darauf hin, dass Kapitel 3 und Kapitel 4 noch folgen. Wir können das nachlesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis 12. Dort steht, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Zu jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. In den ersten beiden Kapiteln des Kolosserbriefes hat Paulus die Lehre niedergeschrieben. Und jetzt geht er dazu über, aufzuzeigen, welche Auswirkungen diese Wahrheit in unserem Leben, in dem Leben eines Christen mit sich bringt. Und dazu möchte ich den Text von heute lesen, aus Kolosser 3, Vers 1 bis 11. Kolosser 3, 1 bis 11. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, noch Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem in Christus. Lebensverändernde Wahrheiten im Leben eines Menschen bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich. Und genau das erkennen wir hier auch in diesem Text. Und ich möchte in diesem Text auf zwei Punkte eingehen. Der erste Punkt ist, Christus in mir verändert meinen Fokus. Und der zweite Punkt ist, Christus in mir verändert mein Denken und mein Handeln. Christus in mir verändert meinen Fokus. Und dieser Abschnitt beginnt mit einem Wort. Dort steht, wenn. Paulus stellt mit diesem Wenn aber nicht in Frage, ob die Kolosser, also die Christen aus Kolossee, die Jesus nachfolgen, wirklich Kinder Gottes sind. Sondern dieses Wenn kann man besser mit demnach oder weil übersetzen. Weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wir sind als Kinder Gottes mit Christus eins geworden. Nach Kapitel 2 sind wir mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Und das bedeutet, dass wir unser früheres Leben, unser früheren Lebensstil abgelegt haben und nun ein völlig neues Leben in Christus begonnen haben. Das Evangelium, diese Wahrheit, dass Christus jetzt in mir lebt, verändert meinen Fokus völlig. Und dazu werden wir in diesem Abschnitt auch aufgefordert. Wir lesen hier, sucht das, was droben ist. Und suchen nicht im Sinne von, ich kann es irgendwie nicht finden, sondern suchen im Sinne von, richtet euch völlig danach aus. Richtet euch völlig danach aus, nach dem, was droben ist. Und das Zweite, was wir hier lesen, ist, trachtet nach dem, was droben ist. Trachten bedeutet so viel wie, konzentriert euch darauf, was droben ist. Wir sollen uns nach dem, was droben ist, ausrichten. Wir sollen uns nach dem, was droben ist, auch darauf konzentrieren. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir uns auf etwas konzentrieren oder ausrichten sollen, was ist denn droben? Auch hier gibt uns der Text die Antwort. Hier in dem Text steht, dass droben der Ort ist, wo Jesus ist. Es ist der Ort, wo Jesus hingegangen ist. Nach seinem Tod und der Auferstehung ist er zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt und hat sich dort zur Rechten seines Vaters niedergesetzt. Dort im Himmel ist auch unsere Heimat. Dort im Himmel, bei Gott, unserem Vater, sind wir zu Hause. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus möchte, dass wir auch sind, wo er ist. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus hingegangen ist, uns eine Stätte zu bereiten. Jesus ist hingegangen, uns eine Wohnung vorzubereiten, weil er möchte, dass wir auch da sind, wo er ist. Jesus ist hingegangen, uns eine Wohnung vorzubereiten, damit wir dort wohnen, damit dort unser Zuhause ist. Und droben können wir mit dem Wort Himmel ersetzen. Wir lesen in der Bibel zum Beispiel in Matthäus 6,20, dass wir uns nicht Schätze auf der Erde sammeln sollen, sondern dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Und man könnte auch sagen, dass wir uns Schätze droben sammeln sollen. Oder wenn wir lesen, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, Philipper 3, Vers 20, dann ist hier jeweils immer dasselbe gemeint. Und genau darauf sollen wir uns als Kinder Gottes ausrichten. Wir sollen uns ausrichten auf den Himmel. Wir sollen uns ausrichten nach dem, was droben ist. Wisst ihr? Und wenn wir das tun, dann können wir singen, wenn Stürme toben, Winde wehen, werde ich mit dir übers Wasser gehen. Du bist König über Sturm und Flut. Es ist völlig egal, was um uns herum passiert. Es ist völlig egal, ob sich immer mehr Länder an irgendwelchen Kriegen beteiligen. Es ist völlig egal, ob die Wirtschaft zugrunde geht. Es macht uns nicht fertig, weil wir hier auf dieser Erde Gäste sind. Unser Fokus soll nicht mehr auf die Dinge gerichtet sein, die hier auf dieser Erde sind. Wir sind durch unseren Statuswechsel vom Tod zum Leben, vom Sünder zum Kind Gottes, vom Sohn des Ungehorsams zu Christus in mir. Aufgrund dieses Statuswechsels sind wir nur noch Besucher hier auf dieser Erde. Unser Leben ist jetzt verborgen in Gott. Erwarte daher nicht, dass die Welt dich versteht. Erwarte nicht, dass der Mainstream und der Zeitgeist deine Überzeugungen deine Meinung und dein Fokus mit dir teilt. Erwarte kein Verständnis und auch keine Zustimmung von dieser Welt für deine Entscheidungen, die du hier als Besucher auf dieser Erde mit dem Fokus auf den Himmel triffst. Erwarte nicht, von dieser Welt verstanden zu werden. Dein Zuhause ist nicht mehr hier auf der Erde. Du bist ausgerichtet auf dein Zuhause im Himmel. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Du bist dem Ganzen hier auf dieser Erde gestorben. Das haben wir gerade gelesen. Du bist für die Dinge hier wie tot. Und wenn Jesus auf diese Erde wiederkommt, dann wird er seine Kinder zu sich in den Himmel holen. Und dann wird unser Leben, dann wird die Herrlichkeit dieses Lebens sichtbar. In der neuen Genfer Übersetzung lesen wir, jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wisst ihr, ich kann nicht zu dir kommen und sagen, schau mal, hier, Christus ist in mir. Siehst du das? Ich kann nicht zu dir hingehen und sagen, guck mal hoch in den Wohnungen, guck mal hoch in den Himmel, weiß ich nicht, zweite Straße, drittes Haus, vierter Stock, ist meine Wohnung. Die Dinge sind nicht sichtbar. Sichtbar wird mein Status als Kind Gottes in meinem Handeln und in meinem Tun. Sichtbar wird mein Status als Kind Gottes in der Ausrichtung meines Lebens. Und wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, wird sichtbar, dass ich teilhabe an dieser Herrlichkeit. Dann wird für alle sichtbar, wo mein Zuhause ist. Christus in mir verändert mein Fokus und meine Sichtweise auf dieser Erde. Ich bin ausgerichtet auf den Himmel. Ich bin ausgerichtet auf meine Heimat. Ich bin ausgerichtet auf den Ort, wo Jesus auf mich wartet. Und demzufolge haben all die Dinge, die hier auf dieser Erde passieren, kein so großes Gewicht mehr für mich. All die Ereignisse, die mich bedrängen, die auf mich einstürmen, all das, was auf mich einprasselt, sei es im Weltgeschehen, sei es in der Politik, sei es in der Natur, sei es in der Gesellschaft, sei es in der Familie, sei es in meinem Persönlichen. All das, was auf mich einprasselt, bringt mich nicht mehr aus der Ruhe, weil ich nur zu Besuch hier bin. Ich betrachte Krankheiten als kurze, vorübergehende Einschränkung. Ich betrachte Wohlstand, wenn ich ihn hier auf dieser Erde habe, als Geschenk von Gott, den ich einsetzen kann für sein Reich. Ich betrachte Gesundheit, Kraft und mein Verstand als Geschenk, um damit meinem Herrn dienen zu dürfen und in die Ewigkeit zu investieren. Ich betrachte Zeit als Geschenk von Gott, um in Dinge zu investieren, die Ewigkeitswert haben, um in Dinge zu investieren, die auf den Himmel ausgerichtet sind. Oder hänge ich immer noch an meinem Besitz? Hänge ich immer noch an meiner Zeit? Hänge ich immer noch an meiner Gesundheit hier auf dieser Erde? Ist in meinem Leben sichtbar, dass sich mein Fokus verändert hat, seitdem ich Christus in mir habe? Es mag vielleicht ein wenig schräg und komisch klingen, so als würden wir über alles drüber stehen. Als hätten wir keine Sorgen und keine Nöte und es würde uns nichts angreifen. Nein, dem ist nicht so. Und weil wir in der Gefahr stehen, uns trotzdem damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, fordert Paulus uns hier auf, dass wir unseren Blick, unseren Fokus verändern sollen. Genau dazu fordert Paulus uns in diesem Brief auch auf. Und damit wir das tun, geht Paulus nicht hin und stellt irgendwelche Regeln auf. Paulus führt auch nicht irgendwelche zusätzlichen Feiertage ein und führt irgendwelche Verbote ein. Nein, Paulus geht hin und sagt uns, dass Christus in uns hat Auswirkungen auf mein Leben, auf mein Handeln. Christus in uns wird in unserem Handeln nach außen hin erkennbar. Christus in uns ist das Motiv unseres Handelns und Denkens. Und ein paar Verse weiter, in Vers 17, dort lesen wir: Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir tun, tun wir durch Jesus Christus in uns. Es ist sehr herausfordernd für uns Christen in der westlichen Welt, dieses anzunehmen. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, wo wir komplett selbstbestimmt sind. Ich kann das tun, was ich möchte. Ich kann heute das tun, worauf ich Bock habe. Ich kann eigentlich fast alles tun, was ich möchte, weil es mir gefällt und mir Spaß macht. Es ist eine große Herausforderung für uns, Jesus nachzufolgen, unseren Fokus von den Dingen, die uns hier auf dieser Erde binden, zu lösen und auf Christus zu richten. Und es gibt ein Lied, das heißt: O mein Jesus, du bist's wert. Einige von uns, vor allen Dingen die Älteren, die werden dieses Lied kennen. Es ist von Moritz Görke und dort heißt es im Refrain: Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß. Es hört sich sehr fromm an, aber manchmal merke ich in meinem Leben, dass ich gefühlt genau das brauche. Als ob Jesus kommen muss und mich losreißen muss von dieser Erde, weil ich hier so fest dran klebe. Eigentlich muss ich mir bewusst sein, dass wenn Jesus in mir lebt, dann sollte ich nicht losgerissen werden müssen, sondern ich sollte durch Jesus Christus in mir meinen Fokus verändern. Der zweite Punkt ist: Christus in mir verändert mein Denken und mein Handeln. Ab Vers 5 heißt es hier: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Dieser Abschnitt, der zweite Abschnitt, beginnt mit einer sehr brachialen und gewalttätigen Aufforderung. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Paulus möchte hier aber keinesfalls zur Selbstverstümmelung aufrufen. Er spricht vielmehr über die Auswirkungen unserer Stellung in Christus. Und er geht auch im Folgenden darauf ein, wie wir das tun sollen oder was er damit meint. William MacDonald schreibt zu dieser Stelle: Hier sollten wir den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade festhalten. Gott sagt nicht: Wenn du ein Leben ohne Sünde führst, dann werde ich dir die Stellung mit Christus gestorben geben. Das wäre Gesetz. Unsere Stellung würde von unseren eigenen Bemühungen abhängen und man braucht es kaum zu sagen, dass keiner je diese Stellung erlangen würde. Stattdessen sagt Gott: Ich gebe allen, die an den Herrn Jesus glauben, die Stellung eines in meinen Augen Begnadigten. Nun geht hin und führt ein Leben, das zu solch einer hohen Berufung passt. Das ist Gnade. Und in unserer Stellung sind wir heilig und gerecht vor Gott. Es geht an diesem Punkt und an dieser Stelle nicht darum, dass ich den hier aufgeführten Sündenkatalog abarbeite und versuche, die Dinge aus meinem Leben auszutreiben. Es geht nicht darum, dass ich versuche, sage, okay, als erstes gehe ich mal Unzucht an und gucke, wo in meinem Leben ist noch Unzucht und dann versuche ich, das auszuradieren. Wenn ich es geschafft habe, Haken hinter, nächster Punkt. Und wenn ich all das geschafft habe, dann nimmt Gott mich an. Das steht hier nicht. Steht hier nicht, dass wir diesen Sündenkatalog erfolgreich abarbeiten, damit wir dann heilig und gerecht vor Gott sind. Wir befinden uns noch als Bürger hier auf dieser Erde und sind daher noch den irdischen Dingen ausgesetzt. Vollständig perfekt sind wir dann, wenn Jesus wiederkommt und die Herrlichkeit in uns vollständig und für alle sichtbar wird. Und bis dahin sollen wir diese Dinge, die Paulus hier benennt, abtöten, vernichten. Und vielleicht sagst du, wenn ich diese Punkte hier vorlese, also damit habe ich nichts zu tun. Ich bin noch ein Christ, ich bin sauber. Das, was Paulus hier nennt, das passt ja nicht zu meinem Leben. Es ist aber interessant, du solltest nicht vergessen, dass Paulus diesen Brief an Christen schreibt. Er schreibt sie an und sagt, dass wir es lassen sollen. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt es so: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier. Und Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Als ich mir das so durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass all diese Punkte tatsächlich Punkte sind, die in unserer Gesellschaft nicht mehr als böse angesehen werden. Geh in die Fabrikhalle, geh in eine Autowerkstatt, geh in ein Industriebüro und unterhalte dich mit den Menschen oder hör den Gesprächen zu, die diese Menschen auf der Arbeit führen. Anstatt sich seiner sexuellen Unmoral zu schämen und sie gar nicht erst zu benennen oder vielleicht sie zu verheimlichen und zu verschweigen, wird heute damit sogar angegeben. Man wird heute dazu motiviert, sexuell unmoralisch zu leben. Schamlos, ähnlich wie hemmungslos und gegen gute Sitte und Moral verstoßend, auch das wird gar nicht mehr als negativ angesehen, wenn wir schamlos oder hemmungslos sind. Wir werden dazu aufgefordert, unsere Scham abzulegen. Stattdessen werden wir aufgefordert, dass wir uns auch einfach mal gehen lassen. Dass wir unsere Scham und vielleicht die Hemmungen, und die uns blockieren, dass wir sie über Bord werfen, dass wir sie verlieren und einfach mal das Leben in vollen Zügen genießen. Dass wir uns einfach mal unseren Leidenschaften hingeben. Die ungestillte, die ungezügelte Leidenschaft richtet sich nach meinen Bedürfnissen, die ich zu stillen versuche. Ich bin ich selbst und tue, was mir gut tut. Ich höre einfach auf mein Herz und lass mich treiben. Böse Lust wird auch heute in Videospielen sehr stark gefördert und auch gefordert. Und diese Videospiele haben sehr oft eine recht geringe Altersbeschränkung. Und auch dort werden wir motiviert oder belohnt, wenn wir böse Lust ausleben. Und habgierig ist die Gesellschaft schon lange. Ohne Habgier der Menschen würde die Werbung auf einen fruchtlosen Boden fallen. Aber die Menschen heute wollen immer mehr haben. Sie sind nie zufrieden. Wird in deinem Leben erkennbar, dass du andere Maßstäbe hast als die, die Jesus nicht nachfolgen? Die Welt versucht, dich im Bereich der Sexualität, dich im Bereich der Lust und der Begierden, dich im Bereich des immer mehr haben Wollens auf ihre Seite zu ziehen. Manchmal ist es ein schleichender Prozess. Zufriedenheit und Dankbarkeit haben keinen Platz in einem Herzen, welches von Habgier gefüllt ist. Zufriedenheit und Dankbarkeit haben keinen Platz in einem Herzen, welches von Habgier gefüllt ist. Und mir ist aufgefallen, wie oft Paulus in seinen Briefen schreibt, dass wir dankbar sein sollen. Seid dankbar. Saget Dank. Seid dankbar. Diese Dankbarkeit und die Zufriedenheit vertreibt diese Punkte, wo die Welt versucht, uns mit hineinzuziehen. Genau diese Habgier ist der Grund, warum Paulus uns so häufig dazu aufruft, Gott dankbar zu sein. Dankbarkeit ist quasi die Waffe gegen diese Dinge. Und Paulus schreibt hier nicht, wenn ihr merkt, dass ihr diese Begierden in euch habt, dann versucht sie, soweit es geht, zu unterdrücken. Er schreibt hier nicht, versucht es irgendwie einfach so zu umgehen. Versucht es zu meiden. Paulus schreibt, tötet diese Begierden. Wir sollen knallhart dagegen angehen. Wir sollen diesen Begierden in uns, die vielleicht in uns drin sind, die in uns schlummern, die vielleicht durch Dinge, Bilder, Ereignisse in dieser Welt aufgebrochen werden. Wir sollen sie nicht einfach zudecken oder wegdrücken, sondern wir sollen sie töten, dass sie keinen Raum in uns einnehmen, dass sie keinen Zentimeter Platz haben in unserem Herzen. Und schon in 1. Johannes 2,16 lesen wir, denn alles, was in der Welt ist, und dort werden diese Dinge aufgezählt, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Aufgrund dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die, welche Jesus nicht angenommen haben und die hier im Kolosserbrief als Söhne des Ungehorsams bezeichnet werden. Es sind Menschen, die nicht bereit sind, auf Gott zu hören. Und Paulus schreibt, ihr seid früher auch so gewesen. Bevor Christus in euch eingezogen ist, bevor Christus in uns eingezogen ist, haben wir dasselbe getan. Aber diese befreiende Wahrheit, dass Jesus Christus selbst in uns wohnt, führt dazu, dass wir diese Dinge nicht mehr tun sollen. Durch Christus in uns sollen wir so leben, dass Gott Freude hat an unserem Leben. Und Gott hat Freude an unserem Leben dann, wenn wir diese Dinge in unserem Leben beseitigen, wenn wir diesen Begierden nicht mehr nachgehen. Und dann beginnt Paulus die zweite Aufzählung. Und er sagt, wir sollen wie ein schmutziges Kleid folgende Dinge ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Es ist interessant, dass Paulus sich in der Beschreibung dieser Dinge vom Motiv zur Handlung bewegt. Er beginnt mit Zorn und Wut und kommt dann zu Lästerung und hässliche Redensarten. Also vom Motiv zur Handlung. Zorn ist eine starke Abneigung gegen jemanden, eine Feindseligkeit gegen jemand anderen. Wut ist eine stärkere Form des Zorns, die auch gewalttätige Ausbrüche mit einschließt. Bosheit ist böswilliges Verhalten einer anderen Person gegenüber mit dem Ziel, dieser Person zu schaden. Lästerung bedeutet, dass ich jemand anderen verachte und verschmähe. Und mit hässlichen Redensarten ist hier die schmutzige und versaute Art zu reden gemeint. Wachsen kann all das in uns nur, wenn ich den Anfang zulasse, wenn ich diesen Zorn, diesen Wut in mir wachsen lasse, wenn ich dieser Bitterkeit in mir Raum gebe und sie Wurzeln schlagen kann, dann wachsen diese Dinge in mir und zeigen sich auf verschiedene Art und Weise, so wie Paulus es hier beschreibt. Und in der Aufzählung schließt er ab mit: Lügt einander nicht an. Lasst das mit den Unwahrheiten beim Weitererzählen von Gegebenheiten oder Geschichten. Lasst das mit der Unwahrheit beim Ausfüllen der Steuererklärung. Und die Begründung, warum wir all diese Punkte lassen sollen, liefert er direkt im Anschluss. Dort sagt er: Ihr habt ja den alten Menschen ausgezogen. Ihr habt ja den alten Menschen ausgezogen. Und dann steht direkt hier hinter: mit seinen Handlungen. Ich bin nicht mehr der alte Mensch, der das tun muss. Und habe den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sind nicht mehr der alte Mensch. Christus lebt jetzt in uns. Und Christus ist jetzt Richtschnur und Maßstab für unser Handeln. Christus befähigt uns, immer mehr zu erkennen, was Gottes Wille ist, als mein Schöpfer für mein Leben. Und die Aufzählung über die Dinge, welche wir ablegen sollen, schließt Paulus mit folgenden Worten ab: Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles in allem Christus. Ein Barbar ist ein Fremder. Ein Sküte ist ein Nomade. Ein Knecht lebt nicht in Freiheit und ein Freier ist nach unserem Verständnis heute ein ganz normaler, freier Bürger. Und Paulus schreibt hier: Wo nicht Grieche ist noch Jude. Deine Nationalität spielt absolut keine Rolle. Noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier. Deine soziale Stellung in der Gesellschaft ist nicht entscheidend. Weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit. Ob du gewisse Regeln, Traditionen und Vorschriften einhältst, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Christus in dir lebt. Aber diese Wahrheit verändert mein Leben so massiv, wie es kein Gesetz und keine Vorschrift tun könnte. Diese Wahrheit verändert mich von innen heraus. Jesus Christus bewirkt es in mir, weil er in mir lebt. Und jetzt denkst du vielleicht, das ist ja super. Wenn Jesus Christus Jesus Christus beschenkt mich mit meinem Status. Jesus Christus wohnt jetzt in mir und er bewirkt das, dass ich das tue. Was muss ich als Christ also tun? Lehn dich zurück und warte, bis Christus das in dir bewirkt. Tu einfach gar nichts. Vielleicht denkst du, dass du gar nichts tun musst, sondern einfach nur darauf warten musst, dass Christus genau das in dir bewirkt, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich möchte dir drei Gedanken mitgeben. Ganz kurz. Zum Ersten, diesen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, diese 11 Verse, in diesem Abschnitt fordert uns Paulus 5-mal dazu auf, aktiv zu werden. Er schreibt diese Aufforderung an die Christen in einer Befehlsform. Tötet. Sucht. Trachtet. Er sagt nicht: Wenn ihr die Kraft dazu habt, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, wenn es euch passt. Sondern er fordert uns dazu auf, genau das zu tun. Er schreibt es in Befehlsform als Aufforderung. Und wahrscheinlich ist das Ziel von Paulus nicht, dass die Christen einfach gar nichts tun. Zum Zweiten schreibt Paulus bereits im zweiten Kapitel, in Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Es ist eine klare Aufforderung, unseren Wandel, unsere Stellung, die wir in Christus haben, anzugleichen. Wir sollen aktiv werden. Wir sollen in unserem Wandeln das darstellen, was wir sind. Uns danach ausrichten, was Christus in uns verändert hat. Wir sollen ins Tun kommen. Und noch ein Kapitel zurück, in Kapitel 1, Vers 12, haben wir gelesen, indem ihr dem Vater Dank sagt, und dann steht da, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Der, welcher uns tüchtig gemacht hat, der befähigt uns, diese Dinge zu tun. Es ist Gott. Aber tun müssen wir diese Dinge selbst. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern von Gott befähigt. Gott wird uns niemals diese Dinge aufzwingen. Gott möchte, dass wir ihm von uns heraus dienen. Gott möchte keine Marionetten. Er zwingt es uns nicht auf. Anzumerken ist hier aber, dass er uns mit Christus in uns bereits dazu befähigt hat, diese Dinge zu tun. Wir lesen hier, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Jesus Christus hat uns tüchtig gemacht. Du als Christ musst dich nicht hinsetzen und warten, sagen, okay, jetzt warte ich auf den Moment, wo Gott mir die Kraft gibt, mit meiner Unzucht fertig zu werden. Und bis dahin mache ich einfach so weiter. Nein, wir sind aufgefordert, durch Christus in uns und die Kraft, die er uns dadurch gegeben hat, diese Unzucht zu bekämpfen. Wir sollen nicht darauf warten, bis Jesus uns befähigt hat, denn er hat uns schon längst zu diesen Dingen befähigt. Du hast durch Christus diese Kraft in dir, so zu handeln. Also tue es. Seit 5314 Tagen ist erkennbar, dass es ein Ereignis gegeben hat, das das Leben von Samuel verändert hat. Seit 5314 Tagen ist sichtbar, dass Samuel ein anderer Mensch geworden ist. Auch wenn es immer noch derselbe Samuel ist. Wie lange bist du schon mit Jesus Christus unterwegs? Hat diese Wahrheit, Christus in mir, dein Leben verändert? Ist es sichtbar geworden, dass du jetzt ein neuer Mensch geworden bist? Dass du den alten Mensch abgelegt hast mit seinen Handlungen? Ist an deinem Fokus, mit dem du hier auf dieser Erde lebst, erkennbar, wo deine Heimat ist? Bei all dem geht es nicht darum, dass du dir mit diesen Dingen dein Heil verdienen kannst. Es geht hier nicht darum, dass du durch das Einhalten von Regeln und Geboten etwas zu deiner Gerechtigkeit hinzutust. Es geht hier darum, dass die Wahrheit, Christus in uns, unser Leben von innen heraus verändert. Diese Wahrheit macht einen neuen Menschen aus dir. Und das wird darin sichtbar, dass du die Dinge ablegst in deinem Leben, die deinem Schöpfer, die deinem Herrn, die deinem Heiland, die Gott keine Ehre geben. Es wird aber auch darin sichtbar, dass du andere Dinge anziehst, die Gott ehren. Aber davon werden wir nächste Woche hören. Gott segne euch. Amen. Lass uns noch aufstehen und ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du Jesus Christus, deinen Sohn, auf diese Erde gesandt hast, damit wir Vergebung von Schuld und Sünde erleben dürfen. Danke, dass du uns frei gemacht hast von der Knechtschaft des Teufels. Danke, dass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen, sondern dass wir jetzt frei sind in dir. Dass wir jetzt deine Kinder sind. Danke, dass du uns so reich beschenkst und dass du jetzt selbst in uns lebst. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ein Leben führen, das dir die Ehre gibt. Ich möchte dich bitten, dass wir ein Leben führen, das Ausdruck gibt von dem, was in uns passiert ist. Nicht, weil wir dazu gezwungen werden, nicht, weil es irgendwelche Vorschriften von uns verlangen, sondern weil wir ein neuer Mensch geworden sind. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns dazu befähigst. Ich möchte dir danken, dass du uns die Kraft dazu gibst. Und ich möchte dich bitten, dass unser Leben etwas sein kann zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.